Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass die Israeliten bzw. die Juden, können wir jetzt sagen, den Tempel gebaut haben oder angefangen haben, den Tempel zu bauen, aber es gab Schwierigkeiten. Ganz grob, die Schwierigkeiten bestanden darin, andere Leute wollten mithelfen, die Juden haben gesagt, ne, machen wir nicht. Wir haben daraus gelernt, dass wir damals mit euch nichts machen durften. Also lassen wir euch jetzt nicht mitmachen. Die anderen waren sauer und haben dem König von Persien geschrieben. Und haben das gemacht, was der Teufel bei uns auch immer macht. Die schlimme Vergangenheit rausgeholt. Und die Leute sagen dem König von Persien dann, ja, die Juden da in Jerusalem, die wollen. Die sind, und wenn du die jetzt gewähren lässt, dann sind sie wieder aufrührerisch und überhaupt und sowieso. Und darum hat der König ihnen gesagt: Okay, stimmt, was da geschrieben steht, ihr dürft nicht bauen. Das macht der Teufel ganz oft bei uns. Da, wo wir uns daran machen, dass wir an Gottes Reich bauen, allein schon, dass wir bei uns selber die Dinge wieder in Ordnung bringen. Und zwar so, wie Gott es uns sagt. Also er sagt, du hast ein Problem, gut, geh in mein Wort und dann zeige ich dir dadurch, was du machen musst. Es kann ein Bibelvers sein, kann eine Geschichte sein, kann etwas sein, das ich für mich bekennen muss, einfach bloß, es kann etwas sein, das ich tun muss. Es ist ganz unterschiedlich. Aber irgendwas, das Gott aufs Herz gelegt hat. Und dann kommt der Teufel an und sagt, ja, guck mal, aber so ist die Vergangenheit. Und dann macht sozusagen meine eigene Regierung dicht. Und das hat jetzt eine Zeit gedauert. 537 vor Christus sind sie wiedergekommen. Und ich glaube, wenn ich es gerade richtig behalten habe, 536 haben sie das Verbot bekommen. Und jetzt in Kapitel 5 in Esra sind wir im Jahr 520 vor Christus. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Eigentlich könnten wir jetzt die 16 Kapitel in Sacharja und Haggai lesen. Haggai hat 2 Kapitel, Sacharja hat 14 Kapitel. Wobei wir bei Sacharja brauchen wir nicht alle Kapitel lesen, bei Haggai schon. Ganz grob geht es darum, bei Haggai ist der wichtigste Vers, den er Serubabel sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Also, dass Gott Serubabel, also dem Sohn Davids, nochmal sagen lässt, das ist völlig egal. Mit was für Kräften du daran gehst. Die bringen es am Ende nicht, aber mein Geist wird es bringen. Und das finde ich an dem Punkt dann nochmal ganz interessant. Ich mache hier extra einen kleinen Exkurs, also keine Ahnung, ob wir das Kapitel heute fertig kriegen, aber mir ist das wichtig, darauf rumzureiten. Sacharja sagt eben, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir haben zumindest in der evangelischen Tradition. Ich würde auch sagen, in katholischer Tradition und orthodoxer vielleicht auch, sehr diese Tendenz, wenn wir vom Geist reden, dass wir da von etwas reden, das ist irgendwie nicht greifbar. Und wenn dann irgendwie zum Beispiel Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist, dann stempeln wir das irgendwie ab als das gehört gar nicht hier in diese Welt hinein. Und es stimmt in einer gewissen Weise. Es gehört nicht in diese Welt. Diese Welt ist Fleisch im Gegensatz zum Geist Gottes. Aber Gottes Geist hat eine viel größere Wirklichkeit als das, was wir hier im Fleisch haben. Also, das, was Gott in seinem Wort sagt, das hat mehr Realität als das, was ich hier mit meinen 5 Sinnen sehen und fühlen und riechen und betasten und schmecken kann. Keine Ahnung, ob ich jetzt alle richtig aufgezählt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Das, was ich wahrnehmen kann mit meinen fünf Sinnen, das ist das, was ich mit dem Fleisch wahrnehme. Und Gottes Geist hat eine Realität, die darüber steht. Und wenn Paulus zum Beispiel schreibt im Epheserbrief, in Kapitel 1, Vers 3, dass Gott uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen im Himmel, dann meint er damit, dass wir Segnungen haben im Himmel, die realer sind als das, was wir in dieser Welt hier sehen. Und dann gucke ich bei mir und sage, oh, ja, hier dies und das und jenes Problem. Und Gott sagt durch Paulus, aber ich habe die Lösung bei mir im Himmel. Die ist im Geist vorhanden. Da ist sie noch wirklicher als hier bei dir. Und dann ist meine Entscheidung, ob ich sage, ja, das glaube ich, oder das glaube ich nicht. Dann hängt es noch davon ab, wie lange ich dagegen halten muss, aber dann ist es, okay, nehme ich diesen Schatz an, den Gott mir gegeben hat, der schon als geistlicher Segen existiert, den ich zwar noch nicht sehe, den ich noch nicht greifen kann, aber den Gott mir trotzdem gegeben hat, den habe ich schon. Und dann ist es nur noch eine Frage, eigentlich schon des Glaubens. Wie sehr bleibe ich dran? Wie sehr kämpfe ich dagegen, dass der Teufel mir das nehmen möchte? Und dann ist der Geist nicht einfach bloß irgendwas, ja, schön und gut, sondern Gottes Geist hat mehr Wahrheit als das, was ich mit meinen Augen wahrnehme, was ich mit meinen fünf Sinnen wahrnehme. Abraham hat mit seinen fünf Sinnen wahrgenommen, Sarah kann keine Kinder kriegen. Aber Gott hat ihm gesagt, von Sarah, deiner Frau, wirst du einen Sohn bekommen. Und darum hat er sie dann umbenannt in Abraham und Sarah. Und das war viel realer. Also Gottes Wort, Gottes Geist steht über diesen Dingen, die in dieser Welt sind, die wir mit den Augen sehen können. Von Abraham heißt es dann, er hoffte, wo keine Hoffnung war. Warum hat er darauf gehofft? Weil Gott ihm gezeigt hat, du kriegst etwas, auch wenn da im Fleisch nichts zu sehen ist. Fleisch ist übrigens, wenn man das auf den Menschen überträgt, Fleisch ist meine Kraft in den Armen, das ist, sind meine Emotionen, also die Seele gewissermaßen, und auch mein Geist. Und zwar nicht in dem Sinne mit geistlich, sondern geistig. Da muss man ein bisschen aufpassen im Deutschen. Also mein Denken ist auch Fleisch. Da haben wir oft irgendwie, geben sich die Intellektuellen ein bisschen groß und sagen dann, ja, wir sind die Geistigen. Und darum stehen wir über den Leuten, die mit ihren Händen arbeiten, weil das ist das Fleisch. So ist das nicht. Alles Fleisch und wir kämpfen untereinander gegeneinander, aber Gottes Geist steht da drüber. Das Geistliche hat eine größere Realität. Und jetzt, wenn Zacharja sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Gottes Geist, der für uns vielleicht nicht richtig fassbar ist, der bewirkt etwas in dieser Welt. Da, wo Gottes Geist wirkt, der ist nicht einfach nur schöne Gemeinschaft. Der ist etwas, das man anfassen kann. Da kommen plötzlich Dinge zustande, die man nicht gesehen hat. Da kommen plötzlich tatsächlich Wunder zustande. Das ist das eine Wort, das ich von Zacharja auf alle Fälle mitgeben möchte, von Haggai. Man kann sein Buch ganz gut zusammenfassen. Wir schreiben das Jahr 520 vor Christus. In ganz Juda ist jeder mit sich selber beschäftigt. Ganz Juda? Nein. Zwei vom Herrn gesandte Propheten mit Namen Zacharja und Haggai, und jetzt vor allem Haggai eben, hören nicht auf, dem Volk ins Gewissen zu reden. Sie sollen sich gefälligst zuerst um den Tempel des Herrn kümmern, denn sie machen sich das Leben nicht leicht, wenn sie in ihren getäfelten Häusern wohnen, aber die Ernten ausbleiben und alles den Bach runtergeht. Es muss Zacharja den Leuten nämlich ganz klar sagen, ihr wohnt in getäfelten Häusern. und Gottes Haus liegt brach. Und aus dem Grund bleibt der Segen bei euch aus. Ihr habt euch nicht um das gekümmert, was Gottes Wort an euch war. Und dann kann man einwenden. Ja, aber wir haben es doch verboten bekommen. Der König von Persien hat uns doch selber wieder verboten, dass wir arbeiten daran. Dann können wir es doch nicht machen. Oder anderes aber, das wir gerne einwenden könnten, oder was die damals auch hätten einwenden können. Die haben ja recht damit, dass sie sagen, wir sind ein rebellisches Volk. Wir haben es doch selber zu verschulden, dass das alles so ist. Und ganz gleich, was für ein Aber Gottes Wort entgegengesetzt wird, dass das Fleisch, das dagegen arbeitet. Oder Jesus nennt das auch den Unglauben. Unglaube ist, dass ich das sehe, was vor Augen ist, und sage, das hat mehr Wert als Gottes Wort. Das ist Unglaube. Also steckt leider bei jedem drin. Und wie kriege ich diesen Unglauben raus? Indem ich mich auf Gottes Wort verlasse. Indem ich Gottes Wort lese, indem ich das Wort auf mich anwende und mehr dadurch kapiere, Gottes Wort ist wahr. Und jetzt könnte ich eben sagen, wie die Leute damals gesagt haben, wir haben es ja verdient. Und jetzt lese ich aus dem Epheserbrief nochmal, ist aber Kapitel 2. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Der Geist zu dieser Zeit, das ist der Zeitgeist. Daher haben wir den. Unter ihnen haben wir auch, alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie die anderen. Paulus sagt, wir sind keinen Deut besser als die anderen. Also alles, was uns an Schlechtem passiert, verdienen wir eigentlich. Und wir sind tot, darum passiert mit uns auch alles, was mit den anderen toten Leuten passiert. Und jetzt kommt Vers 4. Aber Gott. Wir, ich nehme uns alle mit rein, nicht nur mich. Wir sind so schnell dabei, auf Gottes Wort zu sagen, ja, du hast ja recht, aber. Und vielleicht habt ihr das schon selber bemerkt, sobald das Aber kommt, kann man das, was davor ist, komplett vergessen. Und wir halten, und je nachdem, aus welchem Grund wir halt nicht glauben wollen, weil wir halt dies und das und jenes sehen oder fühlen oder was auch immer. Und dagegen kommt aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Dieses Wort Barmherzigkeit kann man tatsächlich vom Hebräischen auch ableiten. Barmherzig hat was mit dem Mutterleib zu tun. Das heißt, alle Mütter können das tatsächlich ein bisschen besser verstehen. Männer, also die Väter können besser Gnade verstehen übrigens. Barmherzigkeit, also zumindest aus der einen Warte, man kann immer aus der Warte, dass man es erfährt, beides noch kapieren. Barmherzigkeit ist im Mutterleib. Jesus jammert das Volk, da steckt dieses Wort auch drin, das bedeutet so viel, wie er hatte Schmerzen, als hätte man ihm in den Unterleib getreten. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Also, Gott könnte ja sagen, ja, die haben es alle verdient. Aber er tut es nicht. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden, und er hat uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Ich könnte noch mehr lesen, lasse ich jetzt aber. aber Gott. Und das Krasse ist jetzt, wir sind zwar noch in dieser Welt, aber Gott hat uns in Jesus Christus nicht nur von den Toten auferweckt. Das wäre ja schon genug. Er hat uns in Jesus Christus auch im Himmel eingesetzt. Wo ist Jesus gerade? Im Himmel. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, da sagen wir, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Wir sind in Jesus Christus und damit sind wir im Himmel. Und wo sind wir im Himmel? Auf Gottes Thron. Also zu Rechten des Königs sitzen im Orient bedeutet nicht, dass man zwei Stühle nebeneinander hat, sondern dass es ein großer Thron ist und auf dem ist Platz für den Sohn des Regenten zum Mitregieren. Und in Jesus sitzen wir dort auch schon. Das kann ich nicht sehen. Das muss ich im Glauben annehmen. Aber ich persönlich sitze, dadurch, dass ich zu Jesus gehöre, dadurch, dass ich in Jesus bin, im Himmel auf dem Thron, von dem aus die ganze Welt regiert wird. Und was mache ich? Ich gucke auf das, was ich fühle, was ich sehe, was ich greifen kann und überhaupt, also greifen tatsächlich mit den Händen und mit dem Verstand. Und weil es nicht passt, lasse ich es. Weil ich sage, die Situation ist nicht so, lasse ich. Und dann sagt Haggai den Leuten, merkt euch diesen Tag. Dieser heutige Tag, ich habe das Buch Haggai jetzt gerade nicht aufgeschlagen, lest es ruhig mal nach, sind zwei Kapitel, geht ganz schnell. Von diesem Tag an, wenn ihr wieder anfangt, dass ich euch den Segen wiedergebe. Und die häufigste Aussage, die Gott seinem Volk dort gibt, ist, ich bin mit euch. Da ist tatsächlich mal das andere hebräische Wort, nicht das Wort im, aus dem wir das Wort Immanuel haben, Gott ist mit uns, da ist es das Wort et, aber im Hebräischen spielt man gerne mal mit den Worten. Also genau das andere geht auch. Ani itchem heißt, ich bin mit euch. Was hat Jesus uns gesagt? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums wird er extra Immanuel genannt. Also das ist das, was das ganze Evangelium einschließt. In Kapitel 18 sagt er, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus hat versprochen, dass er bei uns ist. Psalm 23, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann heißt es im nächsten Vers, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also die Feinde sind schon da, aber Gott sagt, und jetzt essen wir. Und das Essen hat nicht einfach bloß damit, also Essen hat viele Aspekte. Das Essen hat jetzt nicht nur damit zu tun, komm zu Kräften, damit du kämpfen kannst. Ist tatsächlich auch mit dabei. Wenn die Feinde schon da stehen und ich sitze gemütlich beim Essen, dann habe ich einen Frieden. Ich kann essen. Also Paulus, als er auf dem Schiff ist, mitten im Sturm seit 2 Wochen, und er sagt, seid getrost, denn ich glaube Gott. Die können die Rettung nicht sehen. Die sehen nur die Wellen um sich herum, spürt, dass sie hin und her geworfen werden. Und Paulus sagt ihnen, ich glaube Gott. Seid getrost. Und dann, was macht er? Leute, wir haben so lange nichts gegessen, jetzt essen wir. Und er isst den Leuten was vor und die anderen kriegen auch Hunger und essen auch. Also, die Ruhe im Sturm ist beim Essen mit dabei. Und dann mein Lieblingsaspekt beim Abendmahl aktuell. Wenn ich mit jemandem esse, dann werde ich mit ihm eins. Nicht nur das, weil ich eins bin mit ihm, ist jeder Angriff gegen mich ein Angriff gegen den anderen. wenn ich mit Gott Tischgemeinschaft habe und ich angegriffen werde, wird er angegriffen. Und er ist verpflichtet, für mich zu kämpfen. Und das sagt Zacharja den Leuten im Auftrag Gottes. Ich bin mit euch. Jesus hat gesagt vom Heiligen Geist, er wird in euch sein, er wird bei euch sein. Sogar später sagt er noch, er wird auf euch kommen oder über euch kommen. Also bei, in und über, also ich bin von allen Seiten beschützt. Hat noch mehr Aspekte, aber das kommt mit da rein. Warum ziehe ich da nicht los? Und das ist jetzt, also es gibt so viele Situationen. Also ein paar sind mir eingefallen. Zum Beispiel ein Ehepaar. Und Gott hat, also, und sie haben keine Kinder, aus irgendwelchen Gründen. Und Gott sagt zur Frau, ich will, dass du diesen Traum erfüllt bekommst, den du schon so lange vernachlässigt hast. Bei dem du geglaubt hast, den kriegst du nicht mehr. Das will ich dir schenken. Und dann versuchen sie es wahrscheinlich auch irgendwie. Weil, okay, ja, machen wir. Aber es kommt dann plötzlich der Feind, bäm, kommt an mit der Sünde. Zum Beispiel. Du hast gesündigt, darum kriegst du es nicht hin. Oder er kommt mit dem Arztbericht an und sagt, aber guck doch mal, der Arzt hat dir doch gesagt, du kannst keine Kinder kriegen. Und jetzt hat es ja auch schon nicht funktioniert, nachdem ihr es wieder versucht habt. Oder er hat es anderen Leuten erzählt und die sagen dann, oh ja, schön für dich, dass du das glaubst. Mhm. Der Zynismus kommt rein und gleich wieder erstickt den Glauben im Keim. Und dann sagt Gott hinein, ich bin bei euch. Macht das, was ich euch aufs Herz gelegt habe. Bereitet das Kinderzimmer vor. Keine Ahnung, wo das sein soll. Ob ihr extra noch ein Zimmer ausbauen müsst oder ob ihr Büro zu Hause habt, das ihr halt ausräumt und sagt, da kommt jetzt Kinderzimmer rein. Macht das, auch wenn ihr nichts seht. Bereitet euch schon mal im Äußeren darauf vor, dass im Geist das Geschenk schon da ist und dass ihr es auch bald bekommt. Merkt euch den Tag, an dem ihr anfangt. Und ihr werdet sehen, an dem Tag kommt der Segen. Oder jemand hat keinen Erfolg darin, dass er eine Arbeit bekommt. Und all die Misserfolge sprechen schon dafür und dann kommen halt irgendwelche Leute und kritisieren an dem Zeugs rum bei seiner Bewerbung, an dem Zeugs herum an seiner Bewerbung. Oder sagen, was beim Äußeren oder was auch immer, machen es an irgendwas im Fleisch fest und da setze ich mich dann rein, wenn ich das jetzt zum Beispiel wäre. Und dann aber zu sagen, nein, Gott hat gesagt, ich bin bei dir und du machst das jetzt. Und auch wenn du vielleicht beim ersten Mal noch keinen Erfolg siehst, merk dir diesen Tag, der Tag, an dem du alles vorbereitest, an dem du anfängst, dich darauf vorzubereiten. Manchmal spricht Gott auch ins Herz hinein und sagt, du fängst jetzt an, dies und das und jenes zu machen. Und wenn du nur kleine Schritte schaffst, ist ja auch erstmal in Ordnung. Aber machen, machen, machen. Viel mehr Beispiele fallen mir auch nicht ein. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber egal, was deine Situation ist, du hast das Wort Gottes bekommen und dich haben die Umstände aus irgendwelchen Gründen jetzt rausgebracht. Und dann kommt Gott rein als Haggai. Haggai heißt meine Feiertage. Die Feiertage, die sie damals hatten, waren vor allem Passa als das Fest der Befreiung aus Ägypten, dass sie von der Macht des Teufels befreit sind. Wochenfest oder Pfingsten für uns, dass das Gesetz runterkam. Gott hat sein Wort gegeben. Uns hat er den Heiligen Geist gegeben. Dann Auch noch ganz wichtig mit hinein, ist zwar kein großes Pilgerfest, aber das ist der Versöhnungstag, Yom Kippur. Gott hat alle Sünden vergeben. Steckt für uns ja in Passau und Ostern schon drin. Und dann das Laubhüttenfest. Das Fest, in dem alles zusammenkommt. Gott hat uns aus der Wüste geholt, aus Ägypten geholt. Er hat uns durch das Schilfmeer gebracht. Er hat uns in der Wüste versorgt. Er hat uns in das verheißene Land gebracht und er hat uns Frieden geschenkt. Und Frieden bedeutet, es geht uns gut. Das sind die Feste. Und Sacharja heißt, Gott gedenkt oder der Herr gedenkt oder Gedenke des Herrn. Kann man auch so übersetzen. Denk dran, was Gott dir getan hat. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann dürft ihr euch mal angucken, was da steht. Und dann sagen, das sehe ich ja gar nicht bei mir. Ja, du siehst es nicht, aber es steht im Geist schon fest. So. Wie gesagt, ich habe mich lang aufgehalten an den Versen, aber sie, oder an dem ersten Vers überhaupt erstmal. Aber es war mir halt wichtig. Weil wir das immer wieder übersehen. Und irgendwie denken, das müssten oder könnten wir so nicht annehmen. Da machten sich auf Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks. Also, Serubabel, der Davids Sohn, und Jeschua, der hohe Priester, dessen Name ja tatsächlich auch dessen Name tatsächlich ja auch Jesus ist. Nochmal auf die Namen. Serubabel kann man übersetzen mit der Spross aus Babel, der aus Babel kommt. Der Fremdling in Babel kann man aber auch übersetzen. Also der Fremdling dort, der Sohn des Shealtiel. Shealti heißt, ich habe gebeten. El ist Gott. Ich habe Gott gebeten. Man kann es auch übersetzen, der von Gott Erbetene. Da muss man ein bisschen mehr rumspinnen, aber es geht noch. Wer ist unser Davids Sohn? Er ist der Fremdling in Babel, der in diese Welt nicht hineinpasst, aber der von Gott erbeten ist. Und dann Jeschua, der Herr ist Rettung oder Hilfe. Rettung aus allen Umständen. Der Sohn des Jehozadak, Gott ist gerecht oder Gottes Gerechtigkeit. Wir haben in Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes angezogen. Nicht nur, dass wir sie angezogen haben, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Und damit, mit dem können wir anfangen. Und dann heißt es eben, da machten sich auf Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks. Habe ich beim letzten Mal auch noch gesagt, das betrachtet tatsächlich auch die beiden Naturen Jesu. Der Sohn Davids ist das Fleischliche und der hohe Priester das Geistliche, also als der Sohn Gottes. Jesus ist beides und nur mit beidem zusammen können wir die Gemeinde bauen. Wenn wir nur das eine angucken, kommen wir ganz schnell nur ins Diakonische hinein. Wenn wir nur das andere betrachten, dann kommen wir nur ins eigentlich sogar ins Philosophieren hinein. Nicht mal ins Theologisieren, ins Philosophieren. Sie fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Das tun die Propheten. Sie stärken das Volk. Sie sagen, ja, ihr seid auf dem richtigen Weg. Das ist das, was Prophetie in der Gemeinde vor allem bedeutet. Es ist auch manchmal darauf hinweisen, du, das läuft nicht richtig in deinem Leben. Aber die Prophetie ist vor allem dazu da, die Gemeinde aufzubauen. Das wird hier passieren. Das passiert hier. Es wird hier gemacht, das wollte ich sagen. Die Gemeinde wird aufgebaut. Das Tempelhaus wird aufgebaut. So. Sie fangen jetzt an im Jahr 520. Es braucht einige Zeit. Wir werden nicht jedes Wunder von jetzt auf gleich sehen. Das wird es auch geben. Aber diverse Wunder kommen dadurch zustande, dass wir treu einen Stein nach dem anderen aufeinandersetzen. dass wir das weiter tun, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Weiter und weiter, Stein für Stein. Nach 5 Jahren ist das Haus fertig. Dazu komme ich heute nicht mehr. Dazu habe ich mich zu lange an dem einen aufgehalten, war mir zu wichtig. 5 Jahre hat es gedauert. Aber dann hat das Haus tatsächlich gestanden. So. Zu der Zeit kamen zu ihnen Tattenai, der Statthalter des Gebiets jenseits des Euphrat, und Shetharbosnai und ihre Genossen und sprachen: Wer hat euch befohlen, das Haus aufzubauen und diese Mauern zu errichten? Dann sagten sie zu ihnen: Wie heißen die Männer, die den Bau ausführen? Nee, die diesen Bau aufführen. Also, da wo wir anfangen, wieder Gottes Wort ernst zu nehmen und es in unserem Leben umzusetzen, so wie die es hier gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir gehen wieder dran und setzen genau das um, was Gott uns gegeben hat, da kommt der Widerstand hinein. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Moment mal, wer hat euch das gesagt? Dürft ihr das überhaupt? Darfst du das? Dann kommt der Teufel ganz schnell wieder und will uns unsicher machen. Wer hat euch das gesagt? Also, nochmal das Beispiel mit dem Kinderkriegen, weil das ist so ein richtig gutes Beispiel dafür. Und ich weiß, dass es zu jemandem spricht. Das Kinderzimmer wird eingerichtet. Es kommt jemand zu Besuch und sagt, wer hat euch denn das erzählt? Also von wegen, bei dir oder bei dir ist doch völlig unmöglich, dass Kinder dabei rauskommen. Und dann, oder also, und dann eben, also wer hat euch das erzählt? Wer ist dafür verantwortlich? Da gehen sie gleich nochmal eine Etage höher und wollen halt die beiden, also wollen halt die Leute extra verpfeifen, beziehungsweise sie überlegen sich wahrscheinlich auch, die umzubringen. Aber das Volk sagt nichts. Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, sodass ihn nicht gewehrt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließe und darüber einen Brief käme. In dem Fall, beim ersten Mal haben sie gesagt, baut ruhig, wir schreiben den Brief und dann müsst ihr wieder aufhören. Und jetzt sind die Feinde wahrscheinlich so siegessicher und sagen, macht ruhig weiter. Aber wie wahrscheinlich auch später im Nehemia-Buch, da kommen so Sticheleien. Und dann tatsächlich dem gegenüber die Ohren verschließen und sagen, das ist mir völlig egal, was die Leute sagen. Ich habe Gottes Wort dafür. Und darum mache ich weiter. Ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Alles muss ich ja nicht machen. Wir können mittendrin aufhören. Das ist das Schöne, wenn man Vers für Vers vorgeht. Wir sind jetzt in Vers 6. Dies ist die Abschrift des Briefes Tattenais, des Statthalters jenseits des Euphrat, und Shetharbosnais und ihrer Genossen, der Beamten, die jenseits des Jordan waren, an den König Darius. Nochmal, es ist nicht der Darius, der im Danielbuch vorkommt, das ist ein Unterkönig bei Daniel. Das hier ist tatsächlich der Perserkönig Darius II. So. Die Botschaft, die sie ihm sandten, lautete: Dem König Darius allen Frieden. Es sei dem König kundgetan, dass wir ins jüdische Land gekommen sind, zu dem Hause des großen Gottes. Dies baute man mit behauenen Steinen und legte Balken in die Wände, und die Arbeit ging unter ihrer Hand frisch vonstatten. Wir aber haben die Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt, wer hat euch befohlen, das Haus zu bauen und diese Mauern zu errichten? Auch fragten wir, wie sie hießen, damit wir dir kundtäten, die Namen der Männer damit wir es dir kundtäten und die Namen der Männer aufschrieben, die an ihrer Spitze stehen. Also, die sagen ganz klar, Die haben angefangen und wir machen jetzt. Wir sind nur neugierig gewesen und wollten dir die Namen auch mitteilen. Vielleicht wollten sie das auch nur. Aber wahrscheinlich wollten sie die beiden Anführer beseitigen, weil sobald der Anführer weg ist, geht's blöd und überhaupt. Sie aber gaben uns dies zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gestanden und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Was machen die Leute hier? Die sagen, diese Juden da, das sind Rebellen. Also das, was im Kapitel vorher war, sagen sie jetzt auf andere Weise und sagen, diese Leute akzeptieren dich nicht als König. Diese Leute sagen, wir dienen einem Gott, der höher ist. Das geht ja gar nicht. Also bitte. Und das kann tatsächlich zum einen wirklich passieren, dass dann Leute, die ernst machen mit dem, was Gott ihnen gesagt hat, dass sie vor der Regierung als unloyal dastehen. Weil sie sagen, das sind die christlichen Werte und dafür stehen wir ein. Und dann werden sie auf einmal von der Regierung als Feinde des Staates bezeichnet. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber irgendwie, also das ist eine Schmierkampagne auf alle Fälle gegen die Leute. Oder wieder bei so einem Beispiel mitten im Alltag, wo Gott mein eigenes Leben verändern will. Du glaubst doch nicht, dass du mehr Ahnung hast als der Arzt. Der Arzt hat das studiert, also bitte. Ja, der Arzt mag es studiert haben, aber er studiert nur das, was Gott geschaffen hat. Gott steht drüber. Die Apostel haben sich mehrfach anhören müssen, predigt nicht im Namen Jesu. Und in Kapitel 5 werden sie mal wieder vor den Hohen Rat gezerrt und die Hohen Priester sagen zu ihnen, haben wir euch nicht damit ernst, also ausdrücklich gesagt, ihr sollt nicht in diesem Namen lehren. Und Petrus sagt daraufhin, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein politisches Statement. Das ist aber auch ein Statement für andere Sachen. Wo der Arzt zum Beispiel eben sagt, diese Situation bei dir ist unlösbar. Gott sagt aber, durch Jesu Wunden bist du geheilt. Auf wen höre ich? Sag ich, das Wort des Arztes ist das letzte Wort. Und dabei bleibt es dann. Das ist mein Glaube und Jesus sagt, dir geschehe, wie du glaubst. Oder sage ich, ich nehme das Wort Gottes im Glauben an. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und dann stelle ich mich auf einmal in einer gewissen Weise über den Arzt. Und wenn ich ihm das sogar noch ins Gesicht sage, durch Jesu Wunden bin ich aber geheilt. Oh, dann wird er aber mitunter kochen. Oder wenigstens lachen. Oder den Kopf schütteln. Oder was auch immer. Aber dann habe ich mich auf Gottes Seite gestellt. Und das wird denen jetzt hier vorgeworfen. Die sagen, also wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Und wir bauen das Haus. Ja, wir wissen, dass der König Kyros uns wieder verboten hat. Aber wir machen es trotzdem. Weil wir wissen, Gott steht über dem König. Manchmal machen wir uns zu viele Gedanken, wer jetzt in der Regierung ist. Und manchmal ist es vielleicht eigentlich sogar besser, wenn Leute in der Regierung sind, die mit Gott nichts am Hut haben. Manchmal vielleicht. Denn dann sind wir gezwungen zu sagen, ich mache das, was Gott mir gesagt hat. Weil sonst ist es eher so einfach und man kann sagen, oh, lass ich. Aber dann tatsächlich, nein, ich nehme Gottes Wort ernst. Und ich halte mich da dran. So. Dann werden die weiter zitiert, die Juden. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäers. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk weg nach Babel. Also, wir dienen Gott. Wir haben tatsächlich gesündigt oder unsere Väter haben gesündigt, aber das geht tatsächlich auf das ganze Volk. Unser Volk hat sich versündigt und darum ist uns das passiert, was jetzt passiert ist. Es kann tatsächlich sein, dass ein Problem bei mir tatsächlich aufgrund meiner eigenen Sünde passiert ist. Kann auch aus ganz anderen Umständen kommen, aber auf alle Fälle, es hängt an der Sünde. Und darum, weil die Sünde in diese Welt gekommen ist, ist das gekommen. Aber im ersten Jahr des Kyros, beim vorletzten Mal auch gehabt, Kyros wird von Gott bezeichnet als mein Messias. Also in dem ersten Jahr, in dem Gottes Messias regiert, also gleich von Anfang an, wenn der Messias in meinem Leben regiert, kommt dieses Wort, da befahl der König Kyros, dies Haus Gottes wieder zu bauen. Sobald Jesus König ist in meinem Leben, befiehlt er, dass alles wiederhergestellt wird in meinem Leben. Und dort, wo ich es im Glauben ergreifen kann, passiert es auch. Aber wo ich andere Experten darüber stehen lasse, über dem, was Gott gesagt hat, sind plötzlich 15 Jahre Pause oder noch mehr, in denen nichts passiert. Auch die goldenen und silbernen Gefäße im Haus Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem genommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel zu Babel, um sie Sheshbazzar zu geben, der zum Statthalter einsetzte. Also Sheshbazzar ist Zerubabel. Und sprach zu ihm, nimm diese Geräte, zieh hin und bring sie in den Tempel zu Jerusalem und das Haus Gottes soll gebaut werden an seiner früheren Stätte. Da kam jener Sheshbazzar und legte den Grund zum Hause Gottes und zu Jerusalem. Seit der Zeit baut man und es ist noch nicht vollendet. Ja, man baut in gewisser Weise seit der Zeit. Es ist halt bloß pausiert worden. Es war auch schön, das zu sehen. Gott sagt einfach nur, okay, du pausierst, also du hast es zwar stehen gelassen, aber du pausierst einfach nur. Also Gott hat ein Wort gegeben und ich gehe los und dann kommt die Welt hinein und macht es mir madig und ich lasse es sein, aber es ist nur pausiert. Der Bau ist noch nicht vollendet, es ist nicht abgebrochen, der Bau ist noch nicht vollendet. Und dann gefällt es nun dem König, so lasse er in Babel im Schatzhaus des Königs suchen, ob es von dem König Kyros befohlen sei, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen. Und man sende uns des Königs Meinung darüber. Das macht der Ankläger auch gerne. Sollte Gott gesagt haben, guck doch mal nach. Und manchmal gibt er uns nur eine Halbwahrheit. Gerne über sich selber. Also, ne? Jesus sagt, der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Und dann bleiben wir manchmal da stehen. Ja, der Teufel hat mein Leben zerstört. Und dann aber nicht weiterzugehen. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Der Teufel will uns Gottes Wort madig machen. Und dann ist es zum Teil auch an uns. Aber das Tolle ist, nicht nur an uns, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns daran zu erinnern, was Jesus gesagt und getan hat. Also sagt Jesus in Johannes 14 oder 16, bin mir gerade nicht sicher, müsste aber 14 sein. Er erinnert uns daran, was Jesus getan hat. Also das erste stimmt total. Wir sind Diener des lebendigen Gottes. Das zweite stimmt auch, wir haben uns versündigt. Das dritte stimmt aber auch. Jesus selber, der Messias, ist König in meinem Leben und er hat den Befehl gegeben, alles wieder aufzubauen. Warum hat er den Befehl gegeben? Nicht, weil ich so toll wäre, sondern weil er reich ist an Barmherzigkeit. Darum hat er mich auferweckt von den Toten und in sich selber eingesetzt im Himmel. Das ist das Geniale dabei. Und ich habe tatsächlich das Kapitel fertig geschafft. Da bin ich jetzt mal toll, bin ich jetzt mal froh drüber. Und beim nächsten Mal kriegen wir die Antwort des Königs. Ihr dürft sie natürlich schon selber lesen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns gezeigt hast, was du alles tun möchtest. Und dass wir nicht auf das hören, was uns das Fleisch sagen will, was uns der Feind sagen will, sondern dass wir auf das hören, was dein Wort uns sagt. Dass wir wahrnehmen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist, bringst du aus deiner geistlichen Welt es in unsere fleischliche Welt hinein. Und du hast gesagt, ich bin mit euch. Fangt an und ihr werdet den Segen sehen. Ich spreche dieses aus über uns allen. Du bist mit uns. Du bist unser Immanuel. Dass wir das annehmen. Nicht einfach bloß, dass wir darum bitten, ach, sei doch bei uns, sondern dass wir sagen, das ist deine Verheißung. Und in Gottes Namen gehe ich an dieses Werk ran, das ihr mir gegeben habt. Und ich erwarte vom heutigen Tag an, spätestens, dass ich Resultate sehe. Amen.